Genau, also ausgedrucktes Skript. Es war nämlich heute Morgen eine der Herausforderungen, dass ich irgendwie den Drucker nicht zum Laufen gekriegt habe. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo du dir überlegst, ob das eigentlich theologisch sauber ist, deinem Drucker im Namen von Jesus irgendwas zu gebieten. Aber jedenfalls, wir haben hier ein ausgedrucktes Skript vor mir liegen. Das ist sehr schön. Ja, wir haben es vorher schon gehört, das neue Jahr hat begonnen. Ich weiß nicht, wie oft du schon in den letzten Tagen die 2019 durchgestrichen hast, um bei irgendwelchen Datumsangaben die 2020 hinzuschreiben. Und es ist ja guter Brauch, dass man zu Jahresbeginn auch mal über die Jahreslosung predigt. Jetzt, ich mache das nicht jedes Jahr, aber dieses Jahr möchte ich es gerne mal machen, weil ich die Losung für 2020 sehr, sehr spannend finde. Vielen Dank. Und ich weiß nicht, viele von euch haben die sicher auch schon gelesen. Die Losung für dieses Jahr steht in Markus 9, Vers 24 und dort heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und in Vorbereitung auf die Predigt habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und ich bin da auf die Werbung eines Herstellers von Sanitärkeramik gestoßen. Und da kannst du mal das Bild abfahren, Kathleen. Genau. Der Test hat meine Skepsis weggespült. Und ich muss echt sagen, also ich habe gestaunt, was da der technische Fortschritt alles gebracht hat. Also ich meine, dass dieses Ding eine Sitzheizung hat, das versteht sich von selber. Allerdings, es hat auch eine Bidetfunktion, es hat eine Geruchsabsaugung, es hat eine Turbospülung, was immer das ist. Und was ich besonders abgefahren finde, es hat eine Fernbedienung. Und ich möchte echt mal wissen, also ich weiß nicht, für mich, also ich will euch jetzt nicht mit Details belasten, aber die Benutzung von Toilette hat ja für mich auch immer was mit räumlicher Nähe zu tun. Also warum genau brauchst du dafür eine Fernbedienung? Also ich habe keine Ahnung, auf alle Fälle toll finde ich, der Test hat meine Skepsis weggespült. Bitte? Das haben sie jetzt nicht, wahrscheinlich auch, also bestimmt und WLAN-fähig und ich weiß es nicht genau. Ja, auf alle Fälle zurück zu unserem Predigtthema heute. Wäre das nicht toll, so einen Knopf zu haben, den du einfach drücken kannst und alle Skepsis ist weggespült. Wenn es nur so einfach wäre, genau, Kathleen, du kannst, glaube ich, das auch wieder, vielen Dank, ja. Wenn es nur so einfach wäre, Knopf drücken, Skepsis weg. Zweifel ist so ein Thema, Skepsis, Zweifel, mit dem jeder Christ immer mal wieder zu tun hat. Und Jan, wenn du in so einer Phase drinsteckst, wo du gerade auch echt mit Zweifeln zu kämpfen hast, dann ist es auch was sich in dem Moment richtig blöd anfühlt. Bis dahin, dass du vielleicht sogar echt so merkst, dass Grundüberzeugungen ins Wanken kommen, wo es einfach richtig unangenehm wird. Ich hatte jetzt neulich mal ein Gespräch mit jemand, der da gerade auch in der schwierigen Phase ist und der hat es in ein richtig gutes Bild gepackt, wie ich finde. Der hat gesagt, also eigentlich ist der Glaube an Jesus schon echtes Fundament in meinem Leben. Aber es fühlt sich manchmal so an, so als wie wenn ich jetzt irgendwie versuche, so das irgendwie zu halten. Und da sehe ich immer wieder, empfinde ich, wie so Steine rausgespült werden aus diesem Fundament. Und ich schaffe es einfach nicht, sie festzuhalten. Das fand ich ein gutes Bild. Und auch weil es irgendwie deutlich macht, das ist dann in dem Moment nicht nur ein blödes Gefühl oder so, sondern das ist auch ganz schön beängstigend. Mir spült's gerade irgendwie das Fundament meines Lebens weg und ich kann's nicht festhalten. Zweifel haben nicht immer dieses Kaliber, dass sie so essentiell sind, aber ich denke, wenn man drin steht, ist es immer herausfordernd, so im Vergleich zu einer Lebenssituation, wo du sagst, da bin ich jetzt echt mit hundertprozentiger Überzeugung und Begeisterung am Start. Und deswegen finde ich es einfach mal spannend, heute drüber zu predigen. Glaube und Zweifel. Und ich möchte zuallererst mal einfach ein bisschen irgendwie Kontext zum Rumpacken um diese Stelle, in der die Jahreslosung steht. Das ist jetzt einfach mal die Kurzversion. Und zwar geht es dort darum, erzählt der Evangelist Markus, dass ein Vater seinen Sohn zu den Jüngern von Jesus bringt, weil sein Sohn von einem bösen Geist besessen ist und die Jünger schaffen es nicht, diesen Sohn von dem bösen Geist zu befreien. Ja, das wäre jetzt irgendwie ein ganz eigenes Thema, hier böser Geist und Befreiung, das ist ich, aber nicht das Thema für heute. Und dann geht die Geschichte weiter, Jesus kommt dazu und dann gibt es folgendes Gespräch zwischen Jesus und diesem Mann. Wie lange geht das schon so mit ihm, fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann, oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Oder wie Luther übersetzt, hilf meinem Unglauben. Und Jesus befiehlt dann diesem Geist, den Jungen zu verlassen, und der Junge wird frei. Wie gesagt, ist jetzt die Kurzversion von dem Ganzen. Mir ist eigentlich für die heutige Predigt, gibt es zwei Dinge, die mir wichtig sind an dieser Geschichte. Zum einen erleben wir hier einen Mann, der mit Sicherheit echt verzweifelt ist. Ich meine, stell dir vor, es ist dein Kind und es ist völlig egal, wie du zu dem Thema böser Geist oder Krankheit oder was weiß ich was stehst, aber der muss es immer wieder erleben, dass er irgendwie mit Mühe und Not verhindern kann, dass sein Kind stirbt. Und das geht schon von klein auf so. Ich glaube, der Mann ist fertig. Und das Zweite, was wir dort sehen, ist, dass dieser Mann vor seinem Gespräch mit Jesus eine Enttäuschung erlebt hat. Er ist zu den Jüngern hingegangen, wahrscheinlich in der Überzeugung, im Glauben, in der Hoffnung, dass sie ihm helfen können. Wahrscheinlich hat er schon von Jesus gehört und muss dann erleben, sie können es nicht. Und irgendwie ist es kein Wunder, dass er dann da auch so gewisse Zweifel empfindet und zu Jesus sagt, hey, wenn es dir möglich ist, falls es dir möglich ist, dann hab doch Erbarmen und hilf uns. Und das ist so eine Dynamik, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Du hast irgendwie eine Not, egal ob sie jetzt groß ist oder klein. Du betest dafür vielleicht schon seit längerer Zeit, aber irgendwie passiert da nichts Sichtbares. Und dann macht sich Enttäuschung breit, dann machen sich Zweifel breit. Vielleicht Zweifel an Gott, vielleicht an dir selber, vielleicht Zweifel an deiner Gebetstechnik, ja, was auch immer das dann im Einzelnen bedeutet. Aber das ist diese Dynamik, ja. Hoffnung, die Hoffnung erfüllt sich nicht, Enttäuschung und Zweifel. Und in diese Situation rein sagt Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und der Mann entgegnet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich denke, um diese Jahreslosung zu verstehen, ist es erstmal wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie von Glauben und Unglauben spricht. Im Hebräerbrief steht eine Definition für Glaube, so wie es die Bibel versteht, in Hebräer 11, Vers 1. Dort heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und eine wertvolle Ergänzung, wie ich finde, steht im Jakobusbrief, in Kapitel 2. Dort heißt es, liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Er ist tot und wertlos. Wehrlos vielleicht auch, aber auch wertlos. Und Jakobus, dem geht es hier zuallererst mal darum, dass er hier gegen Heuchelei schreibt. Aber ich finde, es ist auch nochmal eine ganz wertvolle Ergänzung zu der Frage, was ist Glaube eigentlich? Weil wenn ich diese beiden Stellen zusammennehme, dann sagt mir das, also Glauben heißt, ich vertraue darauf, dass in Zukunft was passieren wird, was jetzt noch nicht passiert ist. Glauben bedeutet, ich habe eine Überzeugung, dass etwas wahr ist, auch wenn ich es jetzt gerade momentan nicht sehen kann, wenn ich es nicht anfassen kann, beweisen kann. Aber dieses Vertrauen, diese Überzeugung, das macht was mit meinem Verhalten. Wenn ich von was überzeugt bin, wenn ich auf was vertraue, dann verhalte ich mich anders, als wenn ich nicht überzeugt bin, wenn ich nicht vertraue. Und Jakobus sagt uns hier, wie wir uns verhalten, wie wir handeln, wie wir entscheiden, das ist eigentlich der Maßstab für unseren Glauben. Es ist nicht irgendein vages Bauchgefühl, sondern es ist die Frage, machst du was damit oder machst du eigentlich nichts damit? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du für jemand betest, der krank ist und du ertappst dich so dabei, dass du den Gedanken im Hinterkopf hast, so, naja, also ich habe jetzt irgendwie nicht so diese hundertprozentige Gewissheit, dass ich denen die Hand auflege und dann macht's zack und das Fieber ist weg und der ist fit und was weiß ich was, dann ist das kein Zeichen für Unglaube, sondern im Gegenteil, dass du für denjenigen betest, weil du ja irgendwo wahrscheinlich denkst, naja, aber vielleicht nutzt Gott es ja doch, vielleicht passiert da doch was. Das ist ein Zeichen für Glaube. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und das ist das, was Jesus uns auch sagen will, hier in dieser bekannten Stelle in Matthäus 17, wo er sagt, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Und da geht es jetzt hier gar nicht um das tatsächliche Bergeversetzen oder irgendwas, sondern Jesus will damit einfach nur sagen, das klitzekleinste bisschen an Glauben erfüllt das, worum es geht. Und jetzt lass uns nicht drüber nachdenken, ja, wie viel Glaube ist denn jetzt ein Senfkorn, weil das ist völlig am Punkt vorbei. Zu sagen, hey, ich bete für den, selbst wenn ich echt Zweifel habe, ob da jetzt was passiert, ist ein Zeichen von Glauben und nicht ein Zeichen von Unglauben. Also Glaube ist was wirklich Wichtiges, weil ohne Gebet gibt es keine Gebetserhörung. Das ist auch einfach so. Aber wenn wir für jemand beten und es stellt sich irgendwie kein erkennbarer Erfolg ein, dann gibt es verschiedene Gründe, woran das liegen kann. Aber zu diesen Gründen gehört eben nicht, dass du zu wenig geglaubt hast oder dass der zu wenig geglaubt hat. Du hattest den Glauben, für den zu beten. Er hatte den Glauben, das sozusagen zuzulassen, für sich beten zu lassen. Das ist Glauben. Und lasst uns es echt nicht vergessen, dieses sich selber fertig machen mit der Angst, dass man vielleicht nicht genug geglaubt haben könnte. Das führt uns echt nirgendwo hin und es ist auch nicht biblisch. Und da schließt sich jetzt die Frage an, was ist dann also Unglaube? Unglaube im Sinne der Bibel ist nicht Zweifel an sich, dieses im Hinterkopf haben, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas passiert. Unglaube kann einerseits bedeuten, dass also wirklich überhaupt noch nicht mal ansatzweise ein grüner Glaube da ist. Also es bedeutet, dann bete ich auch nicht, weil ich habe ja noch nicht mal den Glauben dafür, dass ja vielleicht was passieren könnte, irgendwie eine Chance von 1 zu 1 Million oder so. Oder Unglaube kann auch bedeuten, ich habe sozusagen eine falsche Überzeugung, eine Überzeugung, die sich nicht mit dem deckt, was uns die Bibel zum Beispiel über Gott sagt. Und das wirkt sich ja dann am Ende des Tages auch aus auf die Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir Entscheidungen treffen. So ein Beispiel für Unglaube in diesem Sinne könnte sein, dass jemand zum Beispiel sagt, also ich bin krank, weil Gott mich bestrafen möchte. Wenn du glaubst, dass du krank bist, weil Gott dich bestrafen möchte, dann hat das wahrscheinlich eine Auswirkung darauf, ob und wie du betest in dem Moment. Und in dem Sinne hat eben auch Unglaube dort eine konkrete Auswirkung, aber es ist was anderes als Zweifel, als Unsicherheit. Und leider ist es so, dass eben dieses Wort für Unglaube, Apistia im Neuen Testament, immer wieder übersetzt wird mit wenig Glauben. Ja, also eine Stelle ist, um das mal beispielhaft festzumachen, die ich vorher schon vorgelesen habe, zu Matthäus 17, diese Stelle mit dem Senfkorn. Da geht es auch darum, dass auch wieder um einen bösen Geist und die Jünger kommen nicht klar damit und sie fragen Jesus, ja, warum ist das denn so? Und in vielen deutschen Übersetzungen steht dort, weil ihr zu wenig Glauben habt. Aber wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Und das ist jetzt das Naheliegendste, dass ich sage, naja, wie viel Glauben muss ich denn haben, dass es ein Senfkorn wird? Aber da steht nicht, weil ihr zu wenig Glauben habt, da steht, weil ihr Unglauben habt. Also ihr glaubt entweder gar nicht oder ihr glaubt das Falsche oder was auch immer. Und das ist im Prinzip, ja, also eigentlich verfehlt das die Bedeutung von dem, was Jesus hier sagt. Also lasst uns wirklich, wenn wir so drüber nachdenken, Glaube, Unglaube, Zweifel und so, lasst uns es echt mal wegtun mit diesem, ja, wie viel Glaube muss ich haben, wie komme ich denn dazu, jetzt viel Glaube zu haben, zu meinem wenig Glauben, den ich habe und was weiß ich. Dieses Wort Apistia enthält gar keine Kategorien von viel oder wenig oder was auch immer. Es ist da oder es ist nicht da, aber es hat nichts mit viel oder wenig zu tun. Was ist jetzt aber, wenn jemand nicht nur einfach, der nur in Anführungszeichen die Unsicherheit hat, ob da jetzt gerade bei irgendeinem Gebet was rüberkommt oder so, sondern was ist, wenn jemand wirklich so mit ganz grundsätzlichen Zweifeln zu kämpfen hat? Wenn es ihm vielleicht wirklich so geht, wie ich das vorher auch in diesem Bild so zitiert habe, so wenn es dir wirklich irgendwie so das Fundament deines Lebens wegspült. Und da möchte ich mir nochmal mit euch darüber Gedanken machen, was Zweifel eigentlich ist. Über Glauben haben wir geredet, über Unglauben haben wir geredet. Was ist Zweifel? Und so meine Arbeitsdefinition nach Christian Zacke ist, Zweifel ist eine Unstimmigkeit zwischen dem, was du glauben willst oder dem, was du vielleicht glauben sollst und dem, was du glauben kannst. Also platt gesagt, du bist in irgendeiner Situation, wo du ja wirklich gerne glauben würdest, dass irgendwas auf eine bestimmte Art ist und du merkst einfach, ich kriege das nicht mit dem zusammen, was ich tatsächlich erlebe, erfahre. Oder vielleicht bist du in einem Umfeld, wo du bestimmte Dinge glauben sollst, weil du in einer Gemeinde bist, wo eben gelehrt wird, das ist sozusagen, wenn du Jesus nachfolgst, dann ist das ein Glauben, den man hat als Jesus-Nachfolger und du merkst auch dort, ich kriege das einfach nicht zusammen. Es passt nicht zu dem, was ich erlebe, was ich erfahre, wie ich Gott wahrnehme. Das ist Zweifel. Und als Jesus-Nachfolger werden wir immer wieder Zweifel erleben. Da kommst du gar nicht drum herum. Das hat schon allein was damit zu tun, dass ein Teil von geistlichem Wachstum, von lebendigem Glaube auch ist, dass Gott immer mal wieder diese Schubladen sprengt, in die wir ihn gerne reinstecken. Wir wünschen uns das ja manchmal vielleicht auch so ein bisschen unbewusst, dass Gott ein bisschen berechenbarer wäre, dass wir so ein bisschen genauer wissen könnten, dass wenn wir auf den Knopf drücken, dann wird Gott jenes tun und wir wissen ganz genau, was Gott in Zukunft vorhat und wie er handelt und was weiß ich und scheitern am Ende des Tages daran, dass kein Mensch in der Lage ist, Gott zu 100% zu begreifen und irgendwie zu erfassen. Und das führt dazu, dass Gott immer mal wieder solche Schubladen sprengt, wo wir einfach versuchen, ihn so in unsere kleine menschliche Theologie reinzupacken oder so in Prägungen, die wir von irgendwoher mitbringen. Und auf einmal, wenn du sowas erlebst mit Gott, hast du Zweifel an Überzeugungen. Vielleicht Überzeugungen, die du schon dein ganzes Leben lang hast. Und damit muss man einfach erst mal ringen. In dieser Weise ist Zweifel gesund und wichtig, weil es einfach eine Voraussetzung dafür ist für einen lebendigen Glauben, der wächst, der in die Reife führt und der nicht einfach sozusagen auch nur sozusagen nachplappert, was irgendjemand anders vorgegeben hat. Und dann gibt es natürlich auch Zweifel, die nicht von Gott angestoßen werden. Zum Beispiel, was ich vorher schon gesagt habe, du hast irgendwie eine Krankheit oder sonst irgendwie echt eine große Not in deinem Leben und du betest und betest und scheinbar passiert überhaupt nichts. Oder du bist enttäuscht worden durch andere Jesus-Nachfolger. Sei nicht so, dass Christen immun wären gegen Heuchelei. Oder ja, du stehst so in diesem Tauziehen, in dem wir ja alle drin stehen. Ja, da gibt's Wahrheiten und Werte, die von Gott herkommen. Und da gibt's Dinge in der Welt, die dem gar nicht so sehr entsprechen. Und irgendwie stehen wir da in einem Tauziehen. Wir leben ja trotzdem in dieser Welt. Und was ist es der Weg, den wir da gehen? Und sag mal, was Gott denkt und was die Welt denkt, das steht ja nicht immer im Widerspruch, aber manchmal halt eben doch. Und damit jetzt irgendwie seinen Weg zu finden, auch das ist ein Grund für Zweifel. Also, was ich damit einfach sagen will, ist, wir kommen gar nicht an den Punkt, dass wir sagen, wir werden keine Zweifel erleben. Die Frage ist nur, wie gehen wir dann damit um, wenn wir es erleben? Und da würde ich jetzt mir echt wünschen, ich könnte euch diesen Knopf präsentieren, wie in dieser Toilettenwerbung, wo ich sage, hey, wenn du diesen Knopf drückst, dann wird es die ganze Scheiße wegspülen und du wirst mit all dem keine Mühe mehr haben. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du am Ende des Tages nur zwei Möglichkeiten hast. Die eine Möglichkeit ist, dass du diesen Zweifel irgendwie ausblendest, irgendwie ignorierst, dass du dir es verbietest, solche verbotenen Gedanken zu denken, einfach weil das unangenehm ist, weil es beängstigend sein kann, weil vielleicht ja irgendwie du auf einmal in deiner Gemeinde in Frage gestellt wirst, weil auf einmal dein Lebensfundament wegschwingt, da in dieses Gebiet will ich lieber gar nicht erst gehen. Das ist die eine Möglichkeit, wie du mit Zweifel umgehen kannst. Oder die andere Möglichkeit ist, dass du damit ringst, auch wenn es beängstigend ist, auch wenn es unangenehm ist, aber irgendwie musst du dadurch. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die du im Hinblick auf Zweifel hast. Und für dieses Ringen gibt es eben keine pauschale Lösung. Das wäre genau dieser Spülknopf, den es ja leider nicht gibt. Aber ich möchte gern so ein paar Dinge ansprechen, bei denen ich so in meinem Leben gemerkt habe, dass sie mir geholfen haben, mit Zweifel umzugehen. So, die erste Sache, die ich ansprechen will, die ist eigentlich total offensichtlich. Ich erwähne sie eigentlich nur der Vollständigkeit halber. Mir hat es geholfen, mich mit solchen Themen einfach näher auseinanderzusetzen. Also Bücher zu lesen zum Thema, Seminare zu besuchen, Gespräche zu führen mit Leuten, die was zu sagen haben dazu und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, ist eigentlich recht naheliegend, aber manchmal ist es wirklich so, dass allein schon irgendeine bestimmte Info, ein bestimmtes Kopfwissen, sage ich mal, ein Schlüssel dafür sein kann, Zweifel zu überwinden. Weil du auf einmal merkst, ah krass, das habe ich so bisher noch gar nicht gesehen. Diese Auslegung von der Bibelstelle ist mir noch gar nicht eingefallen. Das ändert meinen Blick auf diese Situation. Ich selber habe das zum Beispiel so erlebt mit Reinhard Rehberg, der war ja letztes Jahr auch hier für ein Seminar, der für mich selber eine große Hilfe war, so bei verschiedenen Fragen, wo ich auch gerungen habe, so mit diesem ganzen Thema Heilung und was ist, wenn Heilung nicht passiert. Und er hat mir da wirklich so einen Blick geöffnet auf ein paar Sachen, wo ich einfach gedacht habe, ja, das habe ich selber noch nie so gesehen, aber das hilft mir wirklich, das, was ich gern glauben will und das, was ich tatsächlich erlebe und was mein Erfahrungshorizont ist, auf eine Weise zusammenzubringen, dass ich diese Unstimmigkeit nicht mehr habe. Also lange Rede, kurzer Sinn, sich damit zu beschäftigen, kann ein Schlüssel sein, erfolgreich mit Zweifel zu ringen. Eine zweite Sache, die für mich hilfreich war oder hilfreich ist, ist, dass ich ganz bewusst Gemeinschaft suche mit Menschen, die mit genau dem gleichen Thema zu kämpfen hatten und damit irgendwann aber zurechtgekommen sind, die für sich Antworten gefunden haben, einen Schritt weitergekommen sind. Und das ist für mich nicht nur wichtig, weil mir solche Leute einfach Rat geben können, weil sie mir Fragen beantworten können, vielleicht, das ist natürlich auch super und wichtig, sondern ich merke vor allem, hey, das macht was mit meiner Seele, wenn ich mit solchen Leuten zusammen bin. Es hilft mir wirklich, mit meinen Zweifeln und Ängsten und Sorgen und was weiß ich, konstruktiver umzugehen, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die da einfach auch selber schon einen Schritt weiter gekommen sind. Es tut einfach meiner Seele gut und hilft mir, konstruktiv mit meinen Zweifeln umzugehen. Bewusste Gemeinschaft mit Menschen, die meine Situation genau kennen, aber schon einen Schritt weiter sind. Ein dritter Punkt ist, wenn es irgendwie möglich ist, an Gott dran zu bleiben. Ich weiß, dass es auch Situationen gibt in Zweifel, wo du sagst, also selbst das bringe ich gerade einfach nicht mehr hin. Ich bin so enttäuscht, so ratlos, das geht alles so wenig zusammen, dass selbst das eigentlich gerade ein Schritt ist, den ich nicht gehen kann oder nicht gehen will. Aber deswegen sage ich, wenn es irgendwie möglich ist, bleib dran an Gott. Schrei ihn an. Wenn es sein muss, beleidige Gott, der kann das aushalten. Oder sei einfach vor ihm und sag überhaupt gar nichts. Aber lass diesen Jackenzipfel von Gott nicht los, wenn es irgendwie geht. Ein vierter Punkt. Für Glauben kann man beten. Die Bibel sagt, Glaube ist nicht was, was wir irgendwie aus uns selber raus produzieren müssen, sondern Glauben ist auch was, was der Heilige Geist uns schenken kann. Im 1. Korinther 12 ist eine Aufzählung von Geistesgaben, also einfach Fähigkeiten, die der Heilige Geist schenkt in unserem Leben. Und da wird Glauben mit aufgezählt. Da heißt es, manchen Menschen gibt der Heilige Geist einen besonderen Glauben. Das ist nichts, was sie irgendwie selber geschafft haben. Oder in Lukas 22 sagt Jesus zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also man kann für Glaube beten. Und schließlich noch ein letzter Punkt, der mir auch noch wichtig ist und den ich auch immer wieder als hilfreich empfunden habe. Wenn es irgendwie möglich ist, dann zieh dich nicht zurück aus deiner Gemeinde oder irgendwo aus einer Gemeinschaft von Leuten, die auch mit Jesus unterwegs sind, in welcher Form dann auch immer. Weil auch das einfach was mit deiner Seele macht, mit deiner Erwartungshaltung. Das ist eine Frage, kriegst du da gute Impulse? Und das bringt mich eigentlich so zu dem letzten Punkt meiner Predigt, über die ich mir heute mit euch zusammen Gedanken machen möchte. Weil es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, ja, meine Gemeinde ist ja genau der Grund, warum ich so mit meinen Zweifeln zu kämpfen habe oder wie ich halt andere Christen erlebe. Und ich möchte einfach gern als letzte Frage so in den Raum stellen, wie gehen wir eigentlich als Gemeinde mit Christen um, die wirklich mit Zweifeln zu kämpfen haben. Also meistens fällt uns es ja relativ leicht, mit Menschen umzugehen, die sozusagen noch keine Christen sind und die aber auf ihrem Weg hin zu Jesus einfach mit Fragen zu kämpfen haben. Ich meine, wer hat es nicht? Also da sind wir ja sehr offen eigentlich für solche Menschen. Aber wie geht es uns mit Menschen, die sozusagen den umgekehrten Weg gehen, die eigentlich echt mit Begeisterung für Jesus unterwegs waren und auf einmal merken, hey, da also irgendwie wirklich, da hakt es im Getriebe. Ich habe ganz große Fragen. Ich weiß nicht, ob macht das für mich alles überhaupt noch Sinn mit Jesus? Wie können wir mit solchen Menschen umgehen? Und leider ist es so, das muss man sagen, dass wir im freikirchlichen Bereich nicht sehr gut sind, mit solchen Menschen umzugehen. Im letzten Jahr sind so eine Reihe von Leuten, die eigentlich so, sage ich mal, in der christlichen Szene bekannter waren, an den Punkt gekommen, wo sie gemerkt haben, eigentlich kann ich von mir nicht mehr sagen, dass ich Christ bin. Da war zum Beispiel einer, hat so zum Urgestein von Hillsong gehört, hat so verschiedene Anbetungslieder mitgeschrieben, die jeder kennt. Und heute ist er an dem Punkt, wo er sagt, eigentlich muss ich sagen, ich bin kein Christ mehr. Oder ein anderer, da fällt mir jetzt gerade spontan der Name nicht ein, aber der hat verschiedene Bücher geschrieben, auch Joshua Harris, genau. Also auch bei dem ist es so, dass er sagt, ja, genau das Gleiche. Eigentlich muss ich heute von mir sagen, so wie ich Jesus-Nachfolge jahrzehntelang definiert habe, muss ich ehrlich sagen, da gehöre ich nicht mehr dazu. Und die Leute, die haben echt massiv Dresche gekriegt aus der christlichen Szene. Also es gibt, ich will jetzt den Namen nicht nennen, obwohl ich ihn wüsste, weil ich will keinen persönlich bashen, aber es gibt einen so einen evangelikalen Leiter in den USA, der sehr prominent ist und der hat also einen dermaßen wüsten Text über diese beiden Männer geschrieben und hat gesagt, naja, die waren ja wahrscheinlich nie mit Jesus unterwegs, sondern die hassen einfach Gott und die machen das einfach nur der Publicity wegen und weil sie andere Christen runterziehen wollen und ich sage nur, schämt euch, ihr werdet eines Tages vor Gott stehen und dann habt ihr euch zu verantworten dafür, wie ihr euch hier verhaltet. Und viele haben es geliked und applaudiert und haben gesagt, jawohl, genau so ist es. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, das sind zwei extreme Beispiele oder vielleicht, das ist ja Amerika, in Deutschland ist es ja ganz anders. Ja, es ist ein krasses Beispiel, aber ich glaube nicht, dass es in Deutschland immer so viel anders ist. Ich denke, einigen von euch ist wahrscheinlich Tobias Feix ein Begriff. Tobias Feix, das ist ein Dozent für Theologie in Marburg, der hat zusammen mit zwei anderen eine Studie durchgeführt bei jungen Leuten, also junge Leute heißt in dem Fall so zwischen 20 und 30, die selber mal von sich gesagt haben, ich bin wirklich Christ, Jesus Nachfolger mit voller Überzeugung und die mittlerweile an den Punkt gekommen sind, dass sie eben sagen, ich habe meinen Glauben an den Nagel gehängt. Tobias Feix hat ein Buch darüber geschrieben und er spricht dort in diesem Buch von dem Moment der Entkehrung. Das ist sozusagen das Gegenstück zur Bekehrung. Also sprich, diese Leute hatten irgendwann mal diesen Moment in ihrem Leben, wo sie ganz bewusst wahrgenommen haben, entschieden haben, ich bin kein Christ mehr. Das nennt er Entkehrung. Und mit solchen Leuten haben sie Interviews geführt und haben einfach mal gefragt, naja, wie kam es dazu? Was war das für ein Prozess? Wie ging das los? Wie haben Leute reagiert? Und es ist ein ganz spannendes Buch. Ich möchte heute einfach nur zwei Dinge daraus erwähnen, weil das jetzt eben auch zu dieser Frage gehört. Also fast alle von denen, die dort interviewt worden sind, haben gesagt, bis zu diesem Moment der Entkehrung, wie sie das nennen, war das ein Prozess, der ging in aller Regel mindestens mal Monate, oft ging das über Jahre. Also es war praktisch bei niemand so, dass du irgendwas Krasses erlebst und bam, am nächsten Tag hast du beschlossen, ab sofort bin ich kein Christ mehr. Und die zweite Sache, die nicht bei fast allen kam, aber die halt doch erschreckend häufig kam, ist, dass Leute gesagt haben, in meiner Gemeinde waren für meine Fragen, für meine Zweifel keinen Platz. Sei es, dass ich das irgendwie erlebt habe, dass ich von irgendwelchen Leuten sofort eingenordet worden bin, also dass, ja, da kommt dann sofort eine Ermahnung, also so darfst du nicht denken, das ist unbiblisch, das darf man so nicht sagen, irgendwie eine Belehrung oder so. Oder sei es, dass sie erlebt haben, dass sie so ein bisschen behandelt werden wie das verirrte Schäfchen, so nach dem Motto, naja, so dich beten wir dann schon wieder zurecht. Und wo sie sagen, so hey, also nimmt mich hier überhaupt eigentlich irgendjemand ernst mit dem, was mich umtreibt? Oder es wurden halt mit billigen Sprüchen abgespeist. ja, gerade in dem Moment, wenn du so an dir zweifelst, kann Gott am mächtigsten mit dir wirken. Halleluja, Bruder, mach's gut. Und sie haben einfach gemerkt, hey, da ist kein Platz dafür. Da in meiner Gemeinde will offensichtlich sich niemand mit mir zusammen auf diesen Weg machen, mit mir sprechen. Ja, und jetzt habe ich ja vorher gesagt, ich finde es so wichtig, dass man sich nicht zurückzieht aus seiner Gemeinde, wenn man eh schon mit großen Zweifeln zu kämpfen hat. Und da frage ich mich, wie klug ist es eigentlich, wenn wir mit Leuten in so einer Situation dann so umgehen? Und am Ende des Tages solche Leute sagen, naja, die einzigen, mit denen ich da eigentlich wirklich auf Augenhöhe und offen drüber reden kann, das sind Leute, die entweder gar nicht glauben oder die sozusagen schon den gleichen Weg gegangen sind wie ich, aber nicht mit denen, die eigentlich noch gut mit Jesus unterwegs sind. Und ich empfinde einfach, es ist unglaublich wichtig, dass wir da als Gemeinde echt achtsam sind. Ich glaube nicht, dass sowas, doch wahrscheinlich passiert das auch manchmal bewusst und vorsätzlich, dass Leute so behandelt werden. Ich glaube, ganz oft sind es aber auch einfach so subtile Geschichten. Und ich glaube, wir müssen da echt achtsam sein, wie wir mit Menschen umgehen, die wirklich mit so ganz wesentlichen Zweifeln zu kämpfen haben. Zum einen, weil das einfach lieblos und unbarmherzig ist, mit Leuten so umzugehen, und das allein ist schon Grund genug, es nicht zu tun. Dann, weil das wahrscheinlich dazu führt, dass wir Leute aus der Gemeinde rausekeln, bei denen es eigentlich gerade wichtig wäre, dass sie das Gefühl haben, ich bin hier gut aufgehoben, ich kann hier sein. Und jetzt erstmal egal, wie dann ihr Weg weitergeht, aber sie haben erstmal nicht das Gefühl, ich erfahre hier Ablehnung, weil ich einfach gerade mit bestimmten Dingen zu ringen habe. Also es ist wichtig, um deren Menschen willen, die in so einer Situation sind. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, weil das wirklich was mit uns als Gemeinde macht, wie wir damit umgehen. Wenn wir in einer Gemeinde leben oder in eine Gemeinde bauen, in einer Gemeinde unterwegs sind, in der es eigentlich keinen Raum gibt, dass Menschen offen damit umgehen können, auch mit den Fragen, mit denen sie zu kämpfen haben, mit den Zweifeln, dann motivieren wir eigentlich am Ende des Tages Menschen dazu, eben nicht mit diesen Zweifeln zu ringen. Ihr erinnert euch, dass ich vorher gesagt habe, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mit deinen Zweifeln ringen oder du kannst sagen, ich blende das aus, ich gehe da gar nicht hin, weil es gefährlich ist, weil es unangenehm ist. Wenn wir eine Gemeindekultur haben, wo du eine aufs Dach kriegst, wenn du offen mit Zweifeln umgehst, was glaubst du, was wahrscheinlicher ist, welchen von diesen beiden Wegen du wählst? Und das macht was mit uns als Gemeinde, ob wir diese Offenheit haben oder ob wir sie nicht haben. Wenn viele Menschen von uns eigentlich sich ihren Zweifeln gar nicht stellen und ihren Fragen, führt es dazu, dass wir am Ende des Tages einen schwachen Glauben haben. Weil es nicht ein Glaube ist, der tragfähig ist, der geprüft ist, wo du dich wirklich mit Dingen auseinandergesetzt hast, sondern es ist ein Glaube, wo du Dinge übernimmst, hinter denen du eigentlich innerlich gar nicht hundertprozentig stehst. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dieser Glaube, der ist nicht sehr ansteckend, weil das kennen wir doch alle, dass du erlebst einen Menschen, wo du merkst, ey, das ist echt einer, der macht was mit Überzeugung. Oder du erlebst einen, der sagt, naja, er macht halt, weil er soll und weil es dazugehört. Was ist für dich attraktiver? Menschen mit einem schwachen Glauben sind nicht ansteckend. Menschen mit einem schwachen Glauben können schlecht damit umgehen, wenn andere Leute über ihre Zweifel sprechen. Weil, ja, also wenn das jetzt auf einmal erlaubt ist, über solche Sachen offen zu reden, vielleicht kommt es dann bei mir auch ins Rutschen. Auf einmal, vielleicht stecke ich mich dort an, in Anführungszeichen. Also lieber diese Sachen nicht thematisieren. Und ich glaube, so dieses Bashing gegen diese beiden Männer, von denen ich vorher erzählt habe, das hat ganz viel damit zu tun, dass Leute am Ende des Tages Angst haben, sich ihren eigenen Zweifeln zu stellen, und deswegen dreschen sie auf Leute ein, die offen mit ihren Zweifeln umgehen. Und schließlich verleitet uns ein schwacher Glaube auch dazu, fromme Fassaden aufzubauen in unserer Gemeinde. Also was ich damit meine ist, da gibt es so ein Auseinanderklaffen zwischen dem, wie wir uns hier geben, wie wir auftreten, wie wir so tun, als ob Dinge für uns völlig klar sind und da glauben wir dran und Halleluja, Jesus. Und eigentlich sieht es in uns innerlich ganz anders aus. Eigentlich stehen wir da gar nicht wirklich dahinter. Und es gibt eine Stelle, habe ich mir jetzt leider gerade die Stelle nicht rausgeschrieben, aber wo Jesus praktisch mal so ein komplettes Kapitel lang den Pharisäern auf Deutsch gesagt einen Riesenanschiss gibt und wo er sagt, hey, wisst ihr was, ihr seid eigentlich wie die Gräber. Von außen alles weiß und schön gemacht und innen ist es morsch und verrottet und ohne jede Lebenskraft. Das ist ein Glauben, der fromme Fassaden aufbaut. Von außen toll, von innen morsch und ohne Lebenskraft. Und schließlich ist es, glaube ich, noch so ein dritter Punkt, wo ich gerade schon bei den Pharisäern bin. Also der erste Punkt ist, wir verhalten uns echt lieblos gegenüber Menschen, die Zweifeln haben. Der zweite Grund ist, unser Glaube wird dadurch echt schwach. Und der dritte Punkt ist, wie gesagt, da bin ich bei den Pharisäern, wir stehen echt in der Gefahr, das zu verpassen, was Gott eigentlich rund um uns tut. Was haben die Pharisäer erlebt? Die Pharisäer waren Leute, denen eigentlich Glauben super wichtig war, die jahrhundertelang darauf gewartet haben, dass endlich dieser Messias kommt. Und dann steht dieser Messias vor ihnen, wirklich buchstäblich zum Anfassen, und tut aber auf einmal irgendwelche Dinge, die nicht so in die Schubladen reinpassen. Und die meisten Pharisäer finden nur eine Antwort drauf und sagen, der kann unmöglich von Gott sein. Und sie haben mit dazu beigetragen, dass er ans Kreuz genagelt worden ist. Die Pharisäer waren keine Leute, denen Glaube egal war, die Gott gegenüber feindlich eingestellt waren. Im Gegenteil. Aber ihre Verbohrtheit hat es ihnen unmöglich gemacht, Jesus zu erkennen, als er leibhaftig vor ihnen gestanden hat. Und das ist für mich auch nochmal so ein Punkt. Kann ich das zulassen, dass wir vielleicht, wir als Gemeinde sind nicht Jahrhunderte unterwegs, aber ja, zumindest mal Jahrzehnte, kann ich das zulassen, dass Gott vielleicht irgendwas tut, was gar nicht zu dem passt, was wir hier 20 Jahre lang betrieben haben, gelehrt haben, geglaubt haben, und dann wirklich mal ehrlich ergebnisoffen zu fragen, aber könnte das vielleicht Gott sein? Und vielleicht ist es ja nicht, das muss man wirklich prüfen, aber könnte das sein, dass es Gott ist? Auch das hat was mit Zweifel zu tun, nämlich Zweifel an dem, was wir hier 20 Jahre lang gemacht haben. Können wir das zulassen oder können wir das nicht zulassen? Und mir selber geht so, und ich vermute mal euch auch, ich möchte nicht in einer Gemeinde sein, wo mit Menschen lieblos umgegangen wird. Und ich möchte nicht in einer Gemeinde sein, wo wir fromme Fassaden aufbauen und du äußerlich irgendwie eine Show abziehen musst, weil keiner wissen darf, wie es innerlich aussieht. Und ich möchte auch nicht in einer Gemeinde sein, wo wir vielleicht das verpassen, was Gott vor unserer Nase tut, weil wir da vielleicht auch so ein bisschen mal diese Schublade aufziehen müssen, in die wir Gott vielleicht in bester Absicht reingesteckt haben. Und insofern ist es wirklich auch mein Gebet, was in der Jahreslosung drinsteht, hey, Herr, ich glaube, ich habe wirklich diese Hoffnung, dass in dieser Gemeinde und in dieser Stadt und in dieser Welt Dinge passieren werden, die wir heute noch nicht sehen. Ich habe dieses Vertrauen drauf, dass es Wahrheiten gibt, die finde ich nicht in Wikipedia, oder doch, wahrscheinlich schon, aber Wikipedia, aber dass es einfach Wahrheiten gibt, die wirklich geistliche Wahrheiten sind, keine weltlichen Wahrheiten. Also ich habe diesen Glauben, und Jesus, hilf mir überall dort, wo ich dich in meinen Schubladen begrenze, wo ich lieblos bin zu Menschen, wo ich vielleicht gar keinen Glauben habe, wo ich was Falsches annehme, hilf meinem Unglauben. Das bete ich wirklich für mich und für uns als Gemeinde, und ich glaube, das ist es wirklich wert, sich da einfach auf den Weg zu machen. Amen.